Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Olli Schulz.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Olli Schulz. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. Wir steigen jetzt ein mit so gegensätzlichen Themen wie dem Bundesvision Song Contest und US Hardcore. Ihr werdet gleich sehen, wie das im Fall Olli Schulz alles zusammenkommt. Wir reden über Hochs und Tiefs, über Ambivalenzen zwischen Ernsthaftigkeit und Humor und noch über sehr viel mehr. Aber hört selbst, jetzt geht es hier weiter. Wir gehen nochmal zurück in die Vergangenheit. Mhm. Also wir sprachen von dem Album Warten auf den Bumerang, dieses ernsthafte Album. Und 3 Jahre danach, im Jahr 2009, hast du dir dieses Image, das du dir aufgebaut hattest, mit deiner Teilnahme bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest wieder eingerissen. Mach den Bibo, mach das UFO, mach den Grobi, mach UU, Wu, Huhu, UU, Birdie, 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 come on. Was hat dich zu diesem Song getrieben? Immerhin dein erster Song in den Singlecharts.
Entschuldigung, muss ich mal kurz abbeißen. Hier. Na von klar, dem sieht so köstlich
verlockend
aus. Dieser Song, den habe ich mit Walter Schweifels geschrieben. Walter Schweifels, weißt du, wer das ist?
Ein Kulttyp, Gitarrist der Band Gorilla Biscuits. Also,
Biscuits.
Und auch Straight-Edge-Hardcore-Band aus den USA.
Youth of Today, Quicksand, also eine echte Legende.
Das ja auch noch, stimmt.
Da hat er auch gespielt und Walking Concept und vielen Bands. Mit dem bin ich seit 4 Jahren befreundet. Und 2008 waren wir zusammen auf Tour. Meine Platte ist damals wahnsinnig gefloppt, diese Bumerang-Platte. Und ich brauchte dringend Geld. Da hat mir Philipp Stürer eine 7 Wochen Akustiktour durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg gebucht. Ich alleine im Wagen, ohne irgendjemand, habe selber Shirts von der Bühne verkauft. Und damals war ich ja auch schon 5, 6 Jahre dabei. Und ich hatte eine Zeit lang Walter Schweifels dabei auf Tour. Und
ja, wie kommt's?
Weil Philipp da auch die Konzerte von ihm gebucht hat und meinte.
Okay. Und der lebt in Deutschland, ne?
Na, der hat in Berlin gelebt, weil der deutsche Vorfahren hatte, genau wie seine Frau Heidi. Und die beiden wollten gerne sich echt, haben hier lange gelebt, glaube ich, 3, 4 Jahre. Aber auch nur im Sommer sind New Yorker, leben jetzt wieder in New York und ich vermisse ihn sehr. Und war eine tolle Zeit mit ihm, ist ein toller Typ. Und ich habe dann irgendwann diese ganzen Ballermann-Lieder verarschen wollen. Und dieses ganze Ding resultierte eigentlich aus der Verarschung von diesen Mitmachliedern, den Ketchup-Song. Und sollte eigentlich ein besonders dummes Mitmach-Ding sein. Ich ja, wollte eigentlich.
Ist gelungen.
Ja. Und ich finde, diese erstmal so, dann so drehen und dann so machen, das sind so 3 dumme Sachen. Und live haben die Leute das immer geliebt und haben gelacht und haben das abgefeiert. Und dann meinte Walter Schweifels, wenn ich in New York bin, dann nehme ich dir ein Instrumental auf zu diesem Song. Und dann hat er zusammen, glaube ich, mit dem Drummer von Quicksand, also sind wirklich die echte Legenden, dieses Lied wurde in New York aufgenommen. Ne? Ich singe da nur drüber, er hat mir das Instrumental rübergeschickt. Und das Witzige ist, das Lied, was am meisten verpönt ist, ist von den derbsten Hardcore-Größen, so Sam Siegler oder wie der, also er hat Schlagzeug, also wirklich krasse Leute, die da gespielt haben. Die bei den Chromax hat er eine mal getrommelt auch und so. Die haben das Lied für mich eingespielt und ich habe das alles nur als so ein Gag-Lied gesehen und dachte auch, die Leute sehen das auch. Das Video ist mit Bela B, der spielt da mit, ist ein ziemlich lustiges Video und damals hatte ich halt gar keine Plattenfirma, ne? Und dieses Lied hat dafür gesorgt, dass Sony mich gesigned hat, erstens das, und ich das Angebot bekommen hatte, dadurch dann beim Song Contest von Stefan Raab mitzumachen. Jetzt hatte ich 3 Jahre vorher oder 4 Jahre vorher im Interview Linus Volkmann, glaube ich, war das im Intro gesagt, ich würde eher meine eigene Pisse trinken, als bei Stefan Raab mit meiner Musik aufzutreten.
Hast du gesagt?
Ja, was natürlich dann wieder... Was natürlich dann wieder auch dem zu schulden ist, dass man am Anfang ein wahnsinnig angestrengter, sich von allem abgrenzen wollender, über den Dingen stehender Vollidiot ist, der unbedingt seine große Meinung nach außen, also da war ich auch wirklich Meister drin, mein Maul weit aufzureißen und irgendwelche Halt.
Ich muss aber dazu sagen, ganz kurz einflechten, es gibt ja auch diesen Wandel von Stefan Raab, der war ja wirklich ein unangenehmer Typ zu Viva-Zeiten und hat sich über Bands lustig gemacht.
Über alles.
Mein Ding ist immer so, ich hatte ja Marian Gold mal interviewt von Alpha Will, wie der den da behandelt in seiner Sendung, das ist unangenehm und eigentlich dieses Bundesvision Song Contest Ding war ja dann eine ganz nette Idee, ich will jetzt ja auch nicht so super milde sein, aber ich kann das verstehen, dass man seine Haltung da auch ändert dann.
Ja, und dazu muss man sagen, dass der sich als sehr höflicher Mensch mir gegenüber immer gezeigt hat. Der, er ist auch Musikern gegenüber, weil er selber Musiker ist oder eine große Leidenschaft fürs Musizieren hat, sehr respektvoll immer umgegangen und fand das auch ganz toll. Hat sich sehr gefreut, dass der Song dann auf Platz 5, glaube ich, gelandet ist, jedenfalls weiter oben.
Ja, keine schlechte Platzierung.
Und ja, in diesem Jahr war Peter Fox am Start natürlich und dann auch noch Polarkreis 18 mit Allein, Allein. Das waren damals große Hits und große Songs.
Das ist ein One-Hit-Wonder. Kommt in die Playlist.
Allein, Allein! Und die haben da gesungen und ich bin auf Platz 5 gekommen. Stefan Raab hat sich gefreut. Ich war noch ein paar Mal da, habe Promo für meine Platten gemacht. Er ist schon ignoranter Typ und dieses Respektlose hat er auch bis zum Ende beibehalten. Der hat das nur noch wegmoderiert am Ende. Aber er hat eine Menge gemacht für die Musik und für die Fernsehlandschaft, das muss man wirklich mal sagen. Und dieser Song, Mach den Bebo, wird mir immer auch von Jan in der Sendung, wenn er mich ärgern will, irgendwie vorgehalten. Ich finde den gar nicht schlimm. Ich finde das auch irgendwie ein witziges Lied. Wenn Superpunk den gemacht hätten und wären damit nicht irgendwie bei Stefan Raab aufgetreten, hätte man das vielleicht kultig und witzig gefunden. Dadurch, dass das natürlich dann bei Stefan Raab veröffentlicht wurde und da gezeigt wurde, kam es, glaube ich, zu dem Bild, dass alle dachten, oh, jetzt vielleicht doch mal, wenn es nicht klappt mit dem Ernsthaften, noch wieder geckig sein oder so.
Ich habe das nicht so gesehen, weil nee. Ich habe dich ja immer als, dachte mal, der Typ hat eine interessante Unberechenbarkeit, so würde ich mal sehen. Deshalb fand ich das jetzt nicht so. Deshalb, für mich geht das voll in Ordnung und ja, der Song Mach den Bebo, so ungewöhnlich der entstanden ist, wurde dann aber quasi, das Wort darf man hier jetzt mal sagen, vorab Single deines nächsten Albums, Es brennt so schön.
Tja, und leider komplett in die falsche Richtung gelenkt, weil das der einzige Gag-Song auch auf dieser Platte ist.
Vollkommener Fremdkörper.
Ein vollkommener Fremdkörper auf der Platte. Passt nicht rauf, musste ich raufpacken, weil ich bei der Sony war und die meinen, das ist nun mal jetzt gerade das Verkaufsargument. Der Song war in den Charts und der Song wäre ein größerer Hit geworden. Und das ist natürlich dann auch immer die Sache, das habe ich selber vereitelt. Ich hatte Auftritte, Möglichkeiten gehabt, diesen Song bei verschiedenen Fernsehveranstaltungen zu singen. Es gab sogar einen Ballermann-Sänger, der eine Ballermann-Version draus gemacht hat. Und ich habe von einer Ballermann-Sängerin, so einer, ich weiß ja gar nicht mehr, wie sie hieß.
Ballermann-Sängerin, gutes Berufs.
Ja, gibt es ja. Also ja. Ich war jetzt gerade dieses Jahr und habe für die Heinz-Strunk-Serie am Ballermann-L-Arenal gedreht. Es ist genau diese Welt, die es da gibt. Und es ist so, dass es viele Anfragen gab. Und ich glaube, hätte ich das ein bisschen weiter forciert und wäre dann nochmal aufgetreten bei Stefan Raab, das Angebot gab es auch nochmal mit dem Song zu kommen. Ja. Und so, dann hätte man das vielleicht wirklich als Hit oder als größere Nummer, aber das war mir damals auch schon also zu gefährlich, jetzt in diese Richtung zu gehen, weil dann wäre wirklich tatsächlich die ganze andere Arbeit im Arsch gewesen und das hat auch die Leute irritiert, dass auf der Platte kein weiteres Lied in dieser Richtung war, glaube ich.
Das ist ja sehr interessant, dass dieses Lavieren bei dir doch dann immer wieder vorkommt und ich bin dir sehr dankbar.
Man muss dagegen arbeiten
manchmal
auch.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du da stark geblieben bist, weil das Album, es ist nämlich ein sehr schönes Album, gar kein Ulk-Album, wie du sagst, der einzige Witz-Song ist eben der Bebo und schon das Cover macht deutlich, dass es kein Witz-Album ist, ein sehr deutliches Smith-Zitat.
Ja, genau, das Smith-Zitat. Bin ich trotzdem so mittelzufrieden, uns fiel nichts Besseres ein.
Und das ist ein schönes Cover, kann man machen, Smith-Zitat.
War ein französischer Boxer, der gestorben ist, relativ früh am Gehirntumor. Ich weiß immer seinen Namen nicht mehr, aber dieser Typ ist wirklich ein Boxer gewesen auf dem Cover.
Der Opener des Albums heißt Ab jetzt tut's nur noch weh. Ein Klavier hämmert und du singst, die Guten, die bluten, weil die Schlechten sie knechten und der Rest stirbt langsam aus. Der Song explodiert so richtig, also das Rockigste, was man bis dahin von dir gehört hat.
Ist die rockigste Platte.
Ja.
Liegt daran, dass PC auf dieser Platte, das war die erste Platte ohne Max Schröder, ich brauchte eine Band. Und jetzt kommt das. Diese Platte hat mich in richtige Schwierigkeiten geführt. Moses Schneider hatte damals, glaube ich, gerade 2009 mit euch und noch mit Kante ziemlich viel zu tun und meinte, ich schaffe das nicht, die ganze Platte aufzunehmen. Und Sven Meyer hatte Zeit, aber auch nicht für die ganze Platte. Und ich hatte damals keine eigene Band. Es gab die Band Home of the Lame von Felix Gebhardt. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Ja, natürlich.
Auch beim Grand Hotel. Und die waren meine Begleitband und mit denen habe ich die Platte eingeknüppelt, Bad Sven Meier. Und gleichzeitig habe ich in den freien Tagen die Platte mit Moses Schneider auch noch eingeknüppelt. Also mit beiden Bands. Einmal mit der Band mit PC, Arne Augustin, Benson und Moses am Bass. Und dann einmal die ganze Platte mit Home of the Lame. Hab aber weder...
Wie so doppelt?
Weil beide nur so halb Zeit hatten. Und dann habe ich aber weder Moses gesagt, dass ich gleichzeitig mit Sven Meier noch aufnehme und Sven Meier nicht, dass ich mit Moses auch ein bisschen aus Feigheit. Und dann habe ich im Endeffekt von beiden Produktionen, und das zerreißt die Platte ein klein bisschen, Sven Meyers Produktion und Moses zusammengepackt. Und das merkt man so viel. Geheimdienst ist von Sven Meyer, ist anders produziert als das Lied davor und danach, Solange einsam und All You Can Eat. Das ist... musste ich dann auch mit viel Fingerspitzengefühl den Leuten erklären, ja, ihr hattet ja alle nicht so viel Zeit, deswegen musste ich mit dem noch aufnehmen. Es war ein richtiger Kampf, diese
Platte. Das erklärt, ich habe nämlich geguckt, die Liste der Beteiligten ist so riesig.
Riesig.
Walter Schreifels und Co. hast du ja schon erwähnt und dann sind da noch Moses Schneider und Sven als Produzenten, eben genau, Gisbert zu Kniphausen, Francesco Wilking, Marc Tafasol von Wir sind Helden, Lieb Buddha, schon ganz vergessen den Namen, Lieb Buddha.
Philipp Stegers, ganz liebe Grüße.
Ja. Bernd Begemann ist auch beteiligt, viele, viele weitere. Daher kommt das, weil das quasi eine, wie nennt
war
man
meine
denn
erste
Doppelproduktion.
Doppelproduktion.
Und dann erstes wirklich Album.
Ja, ich habe eigentlich schon immer die Songs geschrieben. Mhm. So ist es nicht, aber Max hat natürlich seine musikalische Handschrift da immer mit reingebracht. Mhm. Natürlich, der hat auch tolle Ideen. War dann aber nicht mehr da. Wir waren zu der Zeit, hatten uns auseinandergelebt. Max hatte mit Tomte, das war dann damals auch ein bisschen schwierig für mich, weil wir hatten angefangen beim Grand Hotel. Dann kam Tomte und Tees hatte halt Max gefragt, ob er da auch spielen will. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich viel alleine auf der Bühne war, weil Max viel mit Tomte unterwegs war. Und dann kamen so ein paar Sachen dazu, die uns dazu gebracht haben, dass wir uns entschieden haben, auseinanderzugehen. Es war jetzt nicht so ein großer Streit oder Bruch, aber es hat einfach nicht gepasst in unsere Lebensumstände. Wir haben aber noch, bevor wir uns aufgelöst haben, sage ich mal getrennt haben, eine sehr schöne EP aufgenommen. Und zwar, wir sind beide Deutschpunk-Fans. Vor allem die Band Razzia hat uns sehr geprägt in unserer Jugend. Hamburger Punkband.
Max auch, oder?
Ah, ja.
Das wusste ich nicht.
Und vor allem eine Platte, die zweite Platte von 86 von der Punkband Razzia ist Ausflug mit Franziska. Eine der ersten Platten mit Keyboards, wahnsinnig experimentell, war für mich eine absolute Offenbarung in der Deutschpunk-Phase. Diese Platte und auch diese Band zu entdecken, fand ich eigentlich auch immer besser als Slime, viel besser als diese ganzen Parolenbrüllenden, weil die hatten sehr düstere Songs auch und hatten auch einen geilen Sound gehabt. Vor allem diese Tag ohne Schatten, die erste Platte, ist auch eine meiner Lieblings-Deutschpunk-Platten.
Genau, wir haben das ja mit Tokotronic auch zitiert. Es gibt ja ein Instrumentalstück von uns auf der KOK, das Tag ohne Schatten heißt. Das kommt natürlich auch, weil ja Arne und ich vor allen Dingen Fans von Razzia waren und sind. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. 2008 kam diese EP, Ausflug mit Franziska. Und ich sag mal, Nacht in Ghetto. Ich finde die alle vier sehr gelungen, die Coverversion, weil das auch irgendwie zeigt, was für ein Potenzial in diesen Songs steckt. Und du hast es sehr schön auf ein ganz anderes Level gebracht. Das sind gelungene Coverversionen. Nacht im Ghetto kommt hier in unsere Playlist natürlich.
Gerne. Ja, ist ein toller Song. Und Razzia haben sich dann auch wieder formiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nur an mir lag, aber auch Rajas Thiele, den ich dann mal getroffen habe, den Sänger, meinte, ja, das hat uns ein bisschen Motivation gegeben, mal wieder live zu spielen. Und dann durfte ich 2 oder 3 Jahre später Razzia nochmal im SO 36 sehen. Und dann kamen die auf die Bühne und ich habe mich einfach tierisch gefreut, diese Band nochmal zu erleben. Haben auch noch eine Platte wieder rausgebracht jetzt, die auch ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, aber haben Deutschpunk-Geschichte geschrieben und die wollte ich gerne huldigen.
Sehr gut, sehr gut.
Ich wollte eigentlich eine ganze Razzia-Platte machen, habe aber niemanden gefunden, bei dem ich habe das bei Audiolit ist die Platte rausgekommen, aber die hatten auch nicht das Geld dafür. Ich wollte eigentlich eine gesamte Ausflug mit Razzia, eine ganze Platte machen, nur mit Razzia-Cover-Versionen.
Wäre auch gut gewesen, aber die EP finde ich gerade gut, weil du eben auch vom ersten und vom zweiten Album was genommen hast. Es ist schön, es ist sehr schön.
Danke.
Und und ich finde auch dein Album, Es brennt so schön, sehr gelungen. Ich finde das auch ganz gut, dass der Bibo da drauf ist. Ich weiß nicht, stört dich das dann im Nachhinein oder?
Nö, mich stört gar nichts. Ich muss sagen, es gibt Songs von mir, die mag ich nicht mehr, wo ich wirklich sage, das ist kein guter Song oder den kann ich so nicht mehr singen oder den fand ich auch damals schon scheiße.
Aber es wäre ja auch was mit einem verkehrt, wenn man seine ganzen Lieder alle gut fände.
Voll, voll.
Ja, 3 Jahre später, 2012, erschien dann dein Album mit dem guten Titel SOS, Save Olli Schulz, weg vom Major-Label Columbia, wo eben der Vorgänger veröffentlicht wurde, hin zum Indie Trocadero. Und der Sound ist auch sehr anders. Sehr minimalistisch, vor allem durch das reduzierte Schlagzeug, viel Akustikgitarre. Das Album wirkt so aus dem Ärmel geschüttelt. Wie ist das entstanden?
Das hat 2 Jahre gedauert. Und zwar heißt das Album Save Olli Schulz, weil ich war bei 2 Major. Sony hatte natürlich damals auch, nachdem die Platte nicht so ein großer Erfolg war, die Es brennt so schön, mich vom Label geschmissen und hatten auch noch, glaube ich, zu der Zeit gerade Revolverheld und Materia gesigned, die viel angesagter waren, und mit mir wusste man nicht so richtig. Und ich kann den Plattenfirmen auch gar nicht so einen Vorwurf machen, weil es ist auch wirklich schwer, mich zu vermarkten. Ich will dann nicht, dass es zu witzig ist, ich will meine ernste Seite, dann will ich es aber auch nicht nur, dann will ich das auch wieder alles einreißen. Ich bin, was das angeht, und jetzt nicht, weil ich so ein verkopfter Künstler bin, aber ich habe halt meine eigenen Richtlinien im Kopf und eigene Empfindungen, und jetzt zu sagen, die haben da alle Scheiße gebaut, wir verlogen, ich hab's denen auch nicht einfach gemacht. Einerseits ist man so ein Antityp, andererseits will man Erfolg haben, ist alles ein bisschen manchmal widersprüchlich auch, wie man sich so verhält. Und dann bin ich aber 2009 zum ersten Mal Papa geworden. Die Platte war wieder mal ein Flop. Ich bin auf Tour gegangen, musste Geld verdienen und habe gemerkt, ich würde gerne mit der Musik weitermachen, aber so wird's nichts mehr. Und so eine fette Produktion kann ich mir noch nicht mal leisten. Dann hat Moses gesagt, ey, ich nehme dir die Platte auf für wirklich ganz schmales Geld, aber nur, wenn ich Zeit habe. Wir nehmen alles erstmal live, Akustikgitarre und Schlagzeug in einem Raum auf. Das haben wir alles in der Gesangskabine aufgenommen.
Die sehr klein ist.
Die sehr, sehr klein ist.
Moses Studio.
Im Transporterraum, genau. Und haben dann in einer zweiten Variante, das sogenannte Sandwich-Verfahren, dann hat, wie bei den Beatles, hat Moses mir alles erklärt, erstmal nehmen wir live einen Track auf und dann kommen die Klavier, Bass und so. Und die spielen live auf diesen Grundsound von der Gitarre und dem Schlagzeug und meinem Gesang. Das haben wir alles drei mit einem Mikro live in einer Kabine aufgenommen. Gesang, Schlagzeug, Gitarre. Der Rest kam später in einer zweiten Session. Das hat 2 Jahre gedauert, auch wenn die Platte so locker klingt. Wir haben, glaube ich, über 40 Lieder aufgenommen. Damals war ich sehr viel live unterwegs. Gibt auch eine Live-DVD, Showman Olli Schulz aus der Zeit, die einfach sieht, dass ich damals wirklich gebrannt habe, weil ich aber auch wusste, ich musste weitermachen. Jetzt nochmal wieder irgendwas anderes zu machen, auf dem Berufsmarkt irgendwas zu finden. Ja. Also mussten wir diese Platte aufnehmen, sind zu einem ganz kleinen Label in Hamburg gegangen, zu Trocadero, und diese Platte war für mich ein Game Changer. Ist auch meine Lieblingsplatte tatsächlich, weil sie so lo-fi aufgenommen ist und trotzdem so grooved und so schmissig klingt. Und Moses Schneider hatte die Idee, dass diese Platte nach dem Vorbild der ersten Trio-Platte von Klaus Voormann produziert zu klingen hat. Alles sehr trocken, kaum Bass, keine Becken, keine, sondern wirklich furztrocken, sehr überschaubar aufgenommen, alles mit einer Live-Dynamik, sind sehr viele Live-Momente drin, und Moses wollte unbedingt so ein bisschen die Dynamik, die ich auf der Bühne habe, auf eine Platte konservieren, und das ist ihm wirklich gut gelungen mit dieser Platte, weil man merkt, dass das alles relativ live aufgenommen wurde. Und jetzt kommt die Geschichte. Irgendwann haben wir aufgenommen, du kamst rein oder warst schon drin bei Moses morgens um 10, weil ihr auch gerade was aufgenommen habt. Es gab da immer mal Überschneidungen und wir haben uns nur gegrüßt. Ich fand das in dem Augenblick, weil ich wollte gerade ein Lied aufnehmen, gar nicht so geil, dass du da warst. Und du hast dann da noch gesessen mit Moses und ich bin in die Gesangskabine, und jetzt kommst. Der Song Koks und Nutten, der einer meiner längsten und prägendsten Songs ist, wurde in deiner Anwesenheit, das weiß ich noch ganz genau, du saßt auf dem Sofa und wusstest auch gar nicht, was dich erwartet. Wir haben beide nur so Hallo gesagt. Ich meinte, ich nehme jetzt mal auf, und du saßt da und ich habe den Song Koks und Nutten eingesungen und dachte, jetzt sitzt Jan da drüben, wenn ich diesen Song einsinge, irgendwie auch komisch, wir haben jetzt kaum geredet. Und dann saßt du da und ich bin dann nach rüber gegangen und du so, ja, krasser Song, warst auch überrascht, was das da, weil ich ja auch immer weiß, dass du meine humoristischen Sachen gut fandst. Und war es dann da und ich dachte, dann meinte so, ja, habe ich gerade hier aufgenommen. Und dann war es echt ganz merkwürdig. Aber ich weiß, kann mich sehr gut daran erinnern, dass du bei der Aufnahme anwesend warst von dem Song, weil du mit Moses irgendwas besprechen wolltest.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Nee, aber ich erinnere mich daran.
Ja, ich glaube dir das auch. Das ist ja auch immer so, das muss man so ein bisschen aushalten bei Moses, dieses Hühnerstall-Ding dort so. fällt mir auch manchmal schwer.
Es ist manchmal so fies, wenn Moses gerade mit der anderen Band was auf und du kommst an mit deinen Songs und sagst, ey, ich habe gestern mit denen was aufgenommen, das hören wir uns jetzt erstmal an. Und du denkst dir, ey, ich will jetzt einfach meinen Song aufnehmen. Und nicht, weil du das scheiße findest, sondern weil er dir ja auch gleich so eine Competition damit gibt, was er jetzt wieder Geiles gemacht. Weil Moses macht viele geile Sachen so.
Es geht für mich als Bassist, geht das immer noch so.
Stimmt.
Das ist einfacher, aber ich stelle mir vor, dass wenn man da wirklich jetzt gerade sowas singen muss, gerade sowas ja irgendwie auch Intimes wie Koks und Nutten, auf den Song wollte ich eh kommen, dann ist das bestimmt nicht leicht. Koks und Nutten ist ja so ein, finde ich, einen der zentralen Songs von dem Album. Das ist ja so eine ganz klassische Heldenreise. Ein Protagonist leuchtet, stürzt ab und wird dann schließlich von seiner alten Liebe gerettet. Ich meine, du bist ja auf vielen Feldern aktiv, ne? Aber wenn ich so einen Song höre, frage ich mich natürlich, entschuldige bitte die Frage, aber ich muss sie stellen, wann kommt denn der Olli Schulz Roman?
Ja, das wird ja seit vielen Jahren immer wieder gefragt. Und die Sache ist die, dass ich das Buch ja schon geschrieben habe und auch schon mal auf Tour war, auch mit unserem Freund, mit dem du ein Buch geschrieben hast, Rasmus Engler.
Der war dein Vorortlektor.
Der war mein Vorortlektor und wir haben ja schon viele Sachen zusammen gemacht. Es gibt eine Deutschpunk-Geschichte von mir. Ich hatte ja auch im Rahmen dieser Razzia-Geschichte, über die wir gerade geredet haben, in der Volksbühne einen Deutschpunk-Abend gemacht. Warst du zufällig nicht?
Nein, da war ich nicht da, weil ich nicht in der Stadt war. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich natürlich sehr gern Rajas, den Sänger, im Gespräch mit dir gehört hätte.
Rajas war im Gespräch mit mir, das war toll. Und danach haben Turbostart noch gespielt mit Rajas Thiele als Sänger. Die haben dann noch Nacht im Ghetto zusammengesungen, Turbostart.
Aber das war vor den Zeiten, wo alles mit Film dokumentiert wurde.
Ja, es gibt Aufnahmen davon, aber die sind leider nicht so gut geworden. Ich glaube, die hat Jörg Strombach, heißt der. Mit dem muss ich mich mal unbedingt melden. Weil da Bela B. hat mit mir gelesen, die Geschichte, Farin Urlaub war auch da. Also es war viele Leute, die einfach Bock hatten auf so einen Deutschpunk-Abend. Und ich habe noch einen Film zusammengeschnitten mit obskuren Deutsch-Punk-Bands und ich bin da, das ist ja wirklich auch eine tolle einfach Subkultur, in der man gerne rumwühlt. Da haben wir beide, glaube ich, ein großes Faible für. Und
auf jeden Fall.
Ja, und das ist, ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme. Genau, das habe ich da auch noch gemacht an diesem Abend und da gibt es eine Aufnahme von, wie kam ich da jetzt drauf?
Wo ist der Roman?
Ach so, genau. Wissen. Und da habe ich halt immer gelesen und mein Anspruch, ne, ich lese halt gerne und viel an mich selber, weil es war lange zu groß, dass ich daran gescheitert bin. Und jetzt habe ich auch ein bisschen damit ein Problem. Das ist nicht gegen dich gemeint. Aber ich möchte jetzt nicht, wenn Heinz Strunk, Rocco Schamoni und alle bringen seit Jahren bei dem gleichen, wo ich auch unterschrieben habe, ihre Bücher raus. Und es sind auch alles ziemlich gute Bücher. Ich möchte nicht der nächste Musiker sein, der jetzt so seinen Roman veröffentlicht. Ich möchte schon da noch was rauskitzeln, was mehr ist als Olli Schulz erzählt nur tolle Geschichten. Und ich werde noch in diesem Leben, wenn nichts dazwischen kommt, ein Buch veröffentlichen. Und ich bin auch jetzt gerade nach der Platte wieder da dran. Aber halt jetzt mal meine Klappe und lass es irgendwann jetzt einfach geschehen so. Und ich habe auch schon, ich mache ja jedes Jahr so einen Adventskalender mit Kurzgeschichten. Ich bin auch gerade im Training und das ist jetzt auch irgendwie einmal an der Zeit, das zu machen, ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Gut, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Nochmal zurück zum Album Save Olli Schulz. Ich bin jetzt gerade Strohwitwer. Meine Familie ist bei meiner Schwiegermutter und morgen fahre ich hinterher.
Und hörst du dann schön Deutschpunk-Platten den ganzen Tag zu Hause, wenn du mal alleine bist?
Nee, eben was anderes. Dieser Podcast ist ja Fluch und Segen für mich. Ist ja, ich bereite mich ja gerne intensiv vor. Das habe ich natürlich jetzt auch die letzten 2-3 Tage mit deiner Musik gemacht. Und parallel habe ich mal meinen Kleiderschrank aufgeräumt, weil ich... kommt man ja sonst nicht zu. Und da fand ich so einen alten Mantel von mir, passt der noch? Und geh so zu uns im Flur, haben wir einen Spiegel, geh zum Spiegel, währenddessen habe ich Bluetooth-Kopfhörer auf und hör deine Musik. Und eben gerade das Album Save Olli Schulz. Und dann kommt dieser lockere Song, Schrecklich schöne Welt, der ja irgendwie sagt, umarm die Welt, mach was du willst, das steht ja irgendwie alles offen. Und während ich das höre, probiere ich eben diesen Mantel an, denke so, der sieht ja eigentlich noch ganz gut aus und stehe vor einem Spiegel und dann merke ich so, dass ich so ins Tanzen gerate, was mir sonst echt nicht so oft passiert, weil diese Lebensfreude in den Song, aber diese Melancholie, die da auch mitschwingt, das so das ausgelöst hat bei mir. Und das passiert mir nicht so oft. Dafür wollte ich nur mal Danke sagen.
Das ist die Dankeschön. Das ist auch die Platte, mit denen live spielen wir am meisten Songs von dieser Platte. Also Wenn es gut ist, Ich dachte, du bist es, Old Dirty Man, Schrecklich schöne Welt, Spielerfrau, Koks und Nutten, Phosphormann. Das sind alles Songs, die live...
Phosphormann, stimmt's auch gut.
Ja, das sind alles Songs, die live gespielt werden. Ich bin, muss sagen, diese Platte hat auf alle Fälle den zweiten Teil meiner musikalischen Karriere gerettet und eingeleitet. Das... Album ist wirklich, bin ich wirklich sehr glücklich mit. Vielleicht das Album, was mir am meisten von meinen Sachen gefällt, so auf Dauer.
Ein Textzitat noch. In Old Dirty Man heißt es zu melancholischen Gitarrenakkorden, also es geht so los, ich lehne mich über die Brüstung der Brücke und spucke einen Schwan auf den Rücken, was erstmal schon mal sehr lustig ist. Aber soweit so gut. Weiter heißt es dann im Text, für das Kleingeld am Boden bin ich mir nicht mehr zu schade, mich zu bücken. Und die Zeit des Albums war ja auch die Zeit, wo deine Karriere jenseits der Musik so richtig losging. Eben die Radiosendung, die der Sanft und sorgfältig.
Bisschen später von Fest und Flauschig. Das ging 2012 bei Radio 1 los. Mhm. Ja, es war ungefähr zur gleichen Zeit, das stimmt.
Neo Paradise, Zirkus Halligalli, all das ging los. Wie beziehen sich denn diese verschiedenen Sachen, die du machst, aufeinander? Ist das schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen oder befruchtet sich das?
Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne?
Ja. Bitte.
War der Plan nicht? Ich bin kein guter Sänger und Frontmann, sondern das war Plan B. Hätte ich mein Leben besser im Griff gehabt, dann wäre ich jetzt Regisseur. Das mache ich ganz ehrlich. Ich habe nämlich neben dieser ganzen Musiksache immer eine Kamera gehabt. Wir haben damals in der Schule das Schülerfernsehen gehabt. Man konnte sich immer eine Kamera ausleihen. Und seit ich 15 oder 16 bin, habe ich mit meinen Freunden, mit 1000 Mark André, mit Andy B., mit Schweizer, mit Trubel T., die ganzen alten Kapeigen aus Hamburg, Kurzfilme gedreht. Hab die gefilmt, also vor allem so mit meinen alten Klassenkameraden. Clean Heads, ein Gangfilm. Wir haben so eine Sachen gemacht wie Stefan Raab. Wir sind auf dem Golfplatz. Ich habe Shirts drucken lassen, wo drauf stand, ich würde mich ficken. Das war damals, weil so, so wollte ich so Leuten schenken, die sich besonders geil fühlen. Und dachte, hier, das Shirt, das ist was für dich. Bin auf dem Golfplatz, wurde da runtergeschmissen, hab eigene offene Kanaldokumentationen gedreht, hatte eine eigene Radiosendung und war eigentlich immer jemand, der sehr gerne Leute delegiert oder in Szene gesetzt hat und auch gerne hinter der Kamera ist. Ich habe das aber irgendwann versäumt, dem so weit professionell nachzugehen, dass ich mich selber auf die Bühne stellen musste. Weil wenn es nach mir ginge, könnte ich auch ganz gut in der zweiten Reihe sein. Es ist nämlich nicht so, dass ich jetzt mit Biegen und Brechen gerne vorne im Mittelpunkt bin. Mhm. Ich kann sehr gut mich zurücknehmen, auch wenn viele das nicht glauben, vielleicht, wenn man mich auf der Bühne sieht.
Ich kriege auch große Augen, ja.
Aber das war mein allererster Wunsch, war... gutes Geld mit der kreativen Sache verdienen, ohne dass man selber im Mittelpunkt stehen muss. Hab aber ziemlich schnell
gemerkt. Das wünschen wir uns alle, oder?
Ja, ist ja auch der beste Job, finde ich. Wenn du was machst, was kreativ ist, was du liebst, aber musst nicht, wirst dafür nicht in der Öffentlichkeit erkannt. Glauben immer viele nicht oder denken, man kokettiert damit, aber es gibt sehr viele Sachen, die nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen haben, weil ich das auch für mich behalten habe oder weil es alles noch zu nerdig war. Und es hat wirklich auch gedauert, bis ich 27, 28 war und gemerkt habe, jetzt hast du doch ein bisschen viel Zeit vergehen lassen in deinem Leben. Das mit dem Film hättest du, ich bin ja an der Hanseatischen Akademie für Medienwissenschaften gewesen und wollte auch eigentlich in dem Bereich was machen. Da war ich zu instabil für und habe da nicht mein Ziel genug verfolgt. Und erst dadurch, dass ich dann irgendwann merkte, als Befehlsempfänger, ich bin aus allen Jobs rausgeschmissen worden, irgendwo nochmal aus sich unterordnen oder jetzt nochmal eine Ausbildung oder sowas anfangen, da werde ich zugrunde gehen, das geht nicht. Ich muss das mit der Musik machen, was ich immer auch verfolgt habe, aber auch immer mit der Attitüde, ja, das mache ich so nebenbei. Extra. Um auch aus Schiss, weil man sich nicht gut genug gefühlt hat. Und deswegen ist nämlich auch dieser Roman und so, das ist eigentlich eine Sache, die ich unbedingt machen muss, weil da bist du auch nicht nur im Mittelpunkt. Da schreibst du eine Geschichte, gibst sie ab, Leute lesen sie und du musst dafür nicht dauernd performen, außer wenn du auf Lesetour gehst. Mhm. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Also
ja,
das ist
gut, ja.
Ja.
Und Fernsehen,
ach so, und
Podcast, das ist aber...
Ach so, genau. Und das war auch immer schon, ich hatte auch schon im NDR 2009 die Anfrage für eine eigene Late-Night-Show, die wurde nach einer Folge abgesetzt, die bei Olli hieß die, kann man sich da auch noch angucken und die Affinität für das hatte ich auch alles. Und ich hatte aber auch das nicht so richtig verfolgt, aber Klaas Häufer Umlauf von dem Klaas und Joko Duo von ProSieben, der war öfter bei meinen Konzerten und war auch Fan von mir und hat mir dann irgendwie 2011 oder 12 nochmal erzählt, die machen jetzt eine neue Sendung, Neo Paradise, und die hätten so gerne irgendwie mich dabei und er findet mich so witzig. Und dann habe ich aus Gag gesagt, ja, ich mache eine erotische Kolumne. Und dann meinte er, alles klar. Und dann haben die mich festgenagelt. Und dann brauchte ich auch Geld. Dann hat das alles gepasst. Dann war ich auch so ein bisschen in der Scheißegal-Haltung damals und habe mich dann dahingestellt und habe am Anfang so versaute Gedichte, also eigentlich wieder back to the roots gegangen und habe damit dann meine Karriere als Fernsehtyp eingeleitet. Ziemlich unglücklich, wenn man das überlegt, dass man erstmal mit solchen krassen Untenrum-Sachen war, dann auch eine Zeit lang natürlich ein prägendes Ding. Auf Konzerten, nicht allzu lange, aber so 2013, 14, nachdem ich halt bei Neo Paradise oder Joko und Klaas aufgetaucht bin in deftigen Rollen, waren auch beim Konzerten mal so Typen, die Olli Ficken gerufen haben.
Belastet das nicht dann auch?
Ja, das belastet. Vor allem meine Mitmusiker und Leute, die dafür einfach gar nicht so empfänglich sind, die zwar auch meinen Humor verstehen und mich witzig finden, aber jetzt auch fernab davon sind, irgendwie so eine Kultur zu vertreten, so eine Feuer! Und es war ja auch von Anfang an nur ein kleiner Teil und oft auch nur, um ironisch überspitzt was zu machen oder irgendwie sich darüber lustig zu machen oder so ein Mitmachsong, der alle anderen Mitmachsongs verballert und so. Und da merkte ich, dass diese Art von Humor nur eindimensional hier ankommt. Da gibt's keiner, merkt, dass man sich auch ein bisschen darüber lustig macht oder dass es extra drüber ist oder so. Aber es hat mir auch viel Spaß gemacht.
Also es das merkt man auch, es ist ja, also ich habe diese ein paar von diesen Schulz-Kowski-Sachen.
Also das muss ich sagen,
das ist schon sehr lustig und das ist natürlich die Grenzüberschreitung, die da drin ist und das die Tragik ist ja irgendwie, also das finde ich ganz
gut. Also Schulz-Kowski hat uns sehr viel Spaß gemacht, in diese Rolle in so einen Bürgerschreck zu nochmal zu gehen und wirklich Partys zu crashen und auch oft unangenehme Leute, die sehr full of themselves sind so und sich einfach schon sehr wichtig fühlen, da hinzugehen und die zu nerven auf so einer Party, Til Schweiger Mikro hinhalten, sagen, wir sind noch alte, so, das ist ein Teil davon, fand ich auch immer gut und mag das auch immer noch so, ne? Also das ist so zu wichtige Strukturen und zu wichtige Leute zu nerven, einfach mit seiner Rammdösigkeit oder mit seiner Dummheit. Das mochte ich gerne. Und eine Sache, die mir immer wichtig war bei diesen ganzen Fernsehsachen, ich wollte mich nicht über andere Leute lustig machen, sondern ich bin der Idiot. Also ich bin der zu laut ist, ich bin das. Weil das ist die alte große Comedian-Schule, die heute kaum noch einer beherrscht. Und das ist wirklich, der Meinung bin ich wirklich. Und jetzt, man muss nicht gleich zu Charlie Chaplin zurückgehen, aber jeder großer Künstler, Comedian, hat in erster Linie sich als Idiot. Der Hofner bist du. Und das hat sich halt so stark verändert.
Das ist so in Gehässigkeiten gegen andere.
Genau. Ja. Und ich wollte das nicht. Ich bin der Idiot. Ich bin der betrunkene Typ. Ich bin der beim Heidepark, der irgendwie der Olli, und ich finde das auch witzig, das zu tun. Und ich opfer mich dann auch gerne und denke, das ist die beste Dynamik, die man rausholen kann. Es ist aber in unserer heutigen Zeit so, dass es dann noch Leute gibt, die dann wirklich denken, du bist das oder irgendwie. Und sicher ist ein Teil von mir, meiner Stellinger Vergangenheit da drin ab. Also so abrufbar, ne? Aber da muss ich sagen, habe ich sehr schnell gegengearbeitet. Ich habe auch knallhart Leute auf meinen Konzerten rausgeschmissen. Ich springe runter ins Publikum, greife mir den und gebe den 20. Ich hatte eine Zeit lang dann immer so 40 und 50, 60 Euro, damit ich immer Leuten 20s in die Hand drücken konnte. Und meine, hier, für dich ist jetzt Feierabend. Und das alleine muss man auch manchmal durchhalten. Ich habe mal im Übel und Gefährlich meinen Mitbewohner, der voll besoffen war und so, Olli Ficken, Alter! Bin ich runtergesprungen, habe ihn mir gegriffen, durchs Publikum durch, habe gesagt, Feierabend. Und dann bin ich wieder auf die Bühne gegangen und hatten wir trotzdem noch einen super Abend. Und ich finde, das habe ich von Jan Müller gelernt. Was? Ich war mal bei Jan Müller auf einer Silvesterparty am Fischmarkt und da hast du damals, ich sage es nicht genau, einen Bekannten von uns beiden rausgeschmissen und da hast du das so resolut gemacht, so wie ich dich damals gar nicht kannte.
Ich war auch betrunken, glaube ich. Ne?
Nee, du bist echt, du bist ja auch jemand, der jetzt nicht bekannt dafür ist, für eine exaltierte Art und Weise so. Da waren zwei, drei, die waren dir zu prollig, zu laut. Ja,
Silvester, ne?
Genau, Silvester. Ja. Und dann hast du ihn genommen und gesagt, tschüss, tschüss. Und hast ihn bis zur Tür rauf, hast die Tür so zugemacht. Und da war ich ganz, da dachte ich auch so, Alter, Jan Müller, ey, krass, ey, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich mich hier noch,
mal,
ist dir jetzt unangenehm, dass ich das erzähle?
Es gab ja eine sachliche Grundlage für mein Handeln.
Bei mir auch. Ja. Also bei meinen Konzerten. Ich habe aber auch keinen Bock da drauf. Ich bin auch ein bisschen empfindlich, wenn die Leute, ich habe auch nie Bock drauf gehabt, dass da irgendwie so eine gröhende labern. Wenn die Leute zu viel labern, dann sage ich, wollt ihr irgendwas anderes machen? Soll ich von der Bühne gehen oder so? Ich erwarte schon ein bisschen Aufmerksamkeit, vor allem auch den Leuten gegenüber, die viel Geld bezahlt haben und sich seit Wochen auf diesen Abend freuen.
Ja, das ist halt unangenehm, wenn Leute das alles so überstrahlen und so für sich so viel Raum einnehmen. Ich meine, dir ist es ja auch gelungen, dass die Sachen, die du im Fernsehen machst, getrennt sind von der Musik. Und auch verschiedene Fernsehformate, die du machst, da gab es ja auch immer ernsthafte Formate, muss man der Vollständigkeit halber mal hier einfügen. Aber eben auch die Musik ist irgendwie getrennt davon erhalten geblieben. Und es gab eben nie das Schulz-Kowski-Album oder so.
Nee, wird es auch nicht mehr geben.
Das ist gut. 2015 erschien dein Album mit dem, auch wieder die Titel, gut, irgendwie mit dem Titel Feelings aus der Asche. Und das Album steht, wie ich finde, im Kontrast zu dem fragmentarisch unmittelbaren Vorläufer. Wir hören echt ausgeklügelte Popsongs dort, wie So muss es beginnen oder auch Phase. Und du hast das, ist das erste Album, was du im Hansa-Studio aufgenommen hast,
ja.
Und wir waren da jetzt dann nach dir auch einmal mit Tocco, nur Teile eines Albums haben wir da aufgenommen. Wie war das für dich? Ich meine, es erzählen ja dann immer alle so, ja, da spürt man schon den Geist von David Bowie, Iggy Pop und U2. Ging dir das auch so?
Nö. Das finde ich auch.
Gut, dass du das mal sagst.
Ja, ey, aber immer dieses, da hängen noch ein paar Bilder im Flur von Tony Visconti und von David Bowie. Und ich fand das toll im Hansa, hab aber ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr erwartet. Das sind zwei große Räume.
Genauso.
Ich habe so gedacht, da muss jetzt hier noch irgendwo was rumstehen. Dann ist auch unten dieser Raum, wo U2 aufgenommen haben. Man muss auch vollständig halber mal erzählen, die haben da gar nicht aufgenommen. Die haben da nur geprobt. Die Platte selber, Achtung Baby, wurde gar nicht in Berlin aufgenommen. Ich glaube, ein Song wurde da unten aufgenommen, in diesem Meistersaal oder wie er heißt.
Ja.
Das ist der unten der Raum, der inzwischen aber gar nicht mehr benutzt wird. Oben ist ein gutes, solides Studio. Es klingt alles natürlich, weil das da seit 30, 40 Jahren steht. Alles furztrocken, ist geil, zu geil, wenn man so eine Art von Musik machen will, hat gut zu der Platte gepasst. Aber dass ich jetzt immer wieder ins Hansa will, weil das da so kultig ist, weiß ich auch nicht. Ich finde es ganz gut. Wir waren jetzt aber im Jazzanova, das fand ich mindestens genauso gut, das Studio. Da haben wir die neue Platte halt zum größten Teil dann jetzt aufgenommen. Und im Hansa-Studio ist der Name mehr Programm, glaube ich. Und ich glaube, dass man heutzutage auch in vielen anderen Studios gut aufnehmen kann.
Aber es gibt Hansa-T-Shirts und Taschen. Ich glaube, ich gehe da bald nochmal vorbei und hole mir
ein T-Shirt. Ja, das ist schön. Ich fand die alle nicht so schön, die Sachen.
Doch, finde ich gut, ja, weil das ist ja das alte Logo.
Obwohl, okay.
Ein Stück auf dem Album, das ich nachfühlen kann, ist, als Musik noch richtig groß war. Ist okay, wenn ich mal so diese Texte zitiere. Ich mache das ja immer. Ich komme mir immer so ein bisschen doof dabei vor, aber ich mache es jetzt.
Ich finde es auch skurril, dass du mir meine Texte, dass du dich auch nochmal, Jan Müller, in diese Podcast-Welt begeben hast und dadurch eigentlich, du bist ja auch ein unabhängiger Musiker. Ich meine, Tocotronic, eine Band, die wirklich einen Namen hat, die für was steht, auch in der Kunstszene verankert sind. Und dann musst du auf, aber es musst, du hast dich ja selber entschieden, in diese doch Podcast-Welt dich hinein. Also da hast du ja auch ein bisschen was aufgegeben von diesem wunderbaren Tocotronic-Bassisten dadurch, dass du dich jetzt als Moderator...
Ja, ganz bewusst. Ich liebe das aber, weil ich, du weißt ja, wie das ist mit Kindern, man kommt nicht zum Musik hören. Nee. Und jetzt mache ich das halt beruflich und ich liebe das halt, in so ein Werk richtig tief einzutauchen.
Ja, und ich bin dir sehr dankbar wirklich für diesen Podcast, ohne dass wir uns jetzt gegenseitig hier Honig um den Mund schmieren müssen, aber wahrscheinlich hätte niemand anders es mal geschafft, so ein gutes Interview mit Stefan Mahler zu führen oder so, oder mit Tillmann Rossmi und die ganzen Leute, die ich schon seit Jahren toll finde, die man selten irgendwo trifft, oder auch das Jens Rachut-Interview. Das sind so Sachen, die hätte ich selber gerne gemacht, hätte aber das nie hingekriegt natürlich. Und dass du das gemacht hast, da bin ich dir echt uns sehr dankbar, weil das waren schöne Abende, wo ich diese Sendung gehört habe.
Danke, ich danke dir. Und jetzt eben hier Olli Schulz und jetzt das Zitat als Musik noch richtig groß war.
Das kommt jetzt wirklich so, als wenn wir uns gegenseitig, aber nee, wirklich, das muss ich mir einmal abgesehen davon sagen, das ist echt super. Ich hoffe, du kriegst noch ein paar andere Gründe. Du musst jetzt nicht nur mit so Mainstream-Künstlern wie mir hier quatschen, sondern hast auch nochmal wieder ein paar Underground-Charaktere hier in der Sendung sitzen. Ich hätte eine lange Liste mit Leuten, die ich gerne hören würde.
Mach ich. Es gibt ja auch...
zum Beispiel Wixer von Boskops, den Gitarristen, dass du den mal interviewst. Das würde ich mir wünschen.
Das hat mir schon mal jemand gesagt. Vor dem habe ich ein bisschen Angst, aber...
Diese zweite Platte Lauschgift, das ist für mich der Urdeutschpunk mit, wirklich. Die ist so stumpf und gleichzeitig doch auch klug und aggressiv.
Ja, es ist tolle Musik. Ich habe so ein bisschen Abstand davon genommen. Ich habe ein Buch gelesen.
Ich auch, von der Frau, wo sie auch erzählt hat, was das für...
Zum Glück gab es Punk und die erzählt, ich glaube, Wichser ist da unschuldig.
Sperma-Willi, der Sänger.
Das war wirklich ein... misogyner...
Sie
hatte das Fancy Pogo Girl, muss man
genau
sagen.
Genau, ja, ich habe das Buch auch, ich habe es auch gelesen.
Cool.
Das ist ja auch eine wirklich interessante Sache, dass ich mich in dieser ganzen, ich war ja auch viel in der Flora, viel in diesen Strukturen, und wenn man sich das heute anguckt, um nur ganz kurz einmal abzuschweifen, misogyn und auch vor allem Frauenunterdrückung in einem wahrscheinlich für die Männer damals gar nicht so richtig klar, bewusst, auch in dieser punk-linken Szene ganz viel stattgefunden hat, ne? Weil es war einfach eine Männer dominierte Welt, voll und ganz so. Und da können wir das alles noch so sehr abkulten und sagen, das war cool, das ist halt unsere Zeit gewesen, aber mit einem klaren Blick darauf ist das auch eine stumpfe Zeit gewesen. Und man findet auch viel daran, was einfach gut aus so einer Verklärung heraus.
Genau, ne? Manche Sachen, wie eben die, das ist in dem Buch, Gott sei Dank geschilderte und in Fokus gerückte, das verleitet mir dann tatsächlich so eine Band. So wie das rechtsextreme Geschwätz von Morrissey mir leider dann auch die Smiths verleidet, bis zum gewissen Teil. Es gibt kein Gesetz dafür, aber es ist so, ist, das ist die große Frage. Kunst und Autor, die wir jetzt hier nicht klären, sondern jetzt kommt mein Zitat aus, als Musik noch richtig groß war. Weil ich so schön finde, ein bisschen längere Stelle. Die Kopfhörer drin, der Walkman am Leiern, ich war am Singen, ein rauschendes Tape, ein mächtiger Song, nur halb aus dem Radio aufgenommen, ich war ein Kind ohne Halt und ich wusste, das Leben macht dich irgendwann kalt. Als Musik noch richtig groß war und ich klein und unbedacht, sangen Lieder, die mein Trost waren, mich jede Nacht in meinen Schlaf. Ja, ein Lied über die Liebe zur Musik, aber auch über die Jugend, die Liebe an sich und dann... auch über deine Tochter später, so wie später im Song Silvester vom aktuellen Album, wo die Geburt deines Sohnes, wir sprachen ja drüber, thematisiert wird. Wie privat kann und sollte man deiner Meinung nach in Songs sein?
Ich finde, es geht nicht nur ums Private, sondern ums Wahrhaftige in dem Augenblick. Und ab und zu berührt mich sowas einfach, wenn es wirklich direkt und ehrlich ist. Und wenn meine Tochter auf meinem Schoß sitzt und einschläft, und ich dann noch mit ihr da sitze, oder jetzt ist sie ein bisschen größer schon, aber viele Jahre so, und Musik läuft im Hintergrund oder so, das sind die schönsten Momente gewesen für mich. So. Und Musik ist echt ein Heilbringer, das ist nicht nur so ein Kitsch. Musik hat mich durch schlimme Phasen meines Lebens gebracht. Und es war immer die Subkultur, die musikalische, die ein Anker für mich war. Und das musste ich einfach mal ehrlich in so einem Song singen. Und dieser Song ist eigentlich mein Leben. Es geht damit los, ich auf meinem blauen Rennrad im Stelling, morgens um 7.30 Uhr, scheiße, Batterien gehen kaum noch, aber du willst dieses Lied hören, hast diese kleinen, damals gab es ja auch schon kleine hieß noch nicht AirPods, aber so runde kleine Kopfhörer ohne Bügel, die drin, also dieses ganze Drumherum. Ja,
alles, das war immer verknotet.
Es war immer verknotet, es ist so plärrig, aber du hast noch mit dem Fahrrad angehalten, weil du diese letzten 1 Kilometer, da willst du jetzt dieses Lied hören, das bringt dich jetzt in die Schule, und das war mir so wichtig, ich war wirklich süchtig nach Musik, es war meine erste große Sucht, und ich wollte alles, also viel, ich habe auch nicht so, ich war kein sehr guter Schüler, aber ich habe dann doch durch auch politische oder durch Songs generell Empfindungen oder auch Bewusstsein, also es ist wirklich so wichtig, und ich schulde der Musik so viel, dass ich da auch bereit bin, dann was aus meinem Leben preiszugeben, und zwar so ehrlich wie die Geburt meines Sohnes. Silvesternacht, du stehst auf dem Balkon, und es ist genau das Gefühl, was ich hatte, was ich in diesem Song, es ist sehr ehrlich. Und als Musik noch richtig groß war, ist eine Lebensgeschichte. Ich als Kind, als Musiker, ich mit meiner ersten Liebe auf dem Sofa, dieses Gefühl, das erste Mal verknallt, mit einem Mädchen auf dem Konzert gehen, mit deiner Freundin, ihr hört zu Hause die Musik, ihr macht rum, ihr seid, das Leben ist aufregend, und dann halt, wie das alles so bricht, wie man irgendwann selber, genau wie die Platten im Regal, selber lidiert wird von diesem Leben, und am Ende vielleicht die Hoffnung und Erfüllung in deiner Tochter. Und also jetzt gehe ich mit meiner Tochter auf Konzerte. Wir gehen jetzt zu Olivia Rodrigo aufs Konzert oder irgendwelche Sachen. Und dann stehe ich da mit meiner Tochter. Und das ist auf alle Fälle ein unglaubliches Gefühl, dass Musik wirklich der rote Faden da so war in meinem Leben, der mir oft Kraft gegeben hat und in dem ich mich oft verkriechen konnte. So. Und über den ich auch meine Freunde kennengelernt habe auf Konzerten und ähnlichen Sachen. Da darf Musik ehrlich sein und sollte es auch. Welche Lieder bringen dich zum Weinen, Jan Müller? Hat dich schon mal ein Lied zum Weinen gebracht? Oder
so? Doch, auf jeden Fall. Ja, das letzte Mal weiß ich noch genau. Ich war in der Elbphilharmonie beim klassischen Konzert. Ich liebe ja die Elbphilharmonie, ist nicht populär, das zu sagen, oder? Als Hamburger, man muss ja sagen, Kommerzschuppen oder so. Ich wollte das auch nicht gut finden, dann war ich das erste Mal da. Also ich liebe diesen Saal.
Ich muss mich dann noch, hier in Berlin, die Philharmonie. Ich muss mir noch eine Meinung dazu bilden.
Und da wurde als letztes Lied gespielt von Brahms, Guten Abend, Gute Nacht, instrumental. Da musste ich dann heulen wie ein Schlosshund.
Mhm. Ja.
Weil ich diese Zeile im Kopf hatte dann morgen früh, so Gott will, wirst du wieder geweckt.
Die Zeile habe ich, ich singe das Lied, habe es meiner Tochter vorgesungen, aber die Zeile mit morgen früh, wenn Gott will, die habe ich immer anders gesungen.
Ja.
Weil ich einfach finde, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Das ist total krass. Und wenn man dann gerade, weil, ne, dann denkt man, ja, die Beerdigung, mit dem man schon ausgesetzt war, man muss ja nun schon einige Leute unter die Erde bringen. Und also deshalb musste ich da so.
Absolut, kann ich total nachvollziehen. Ja.
Das war bei mir. Bei dir bitte? Muss ja die Gegenfrage stellen.
Zum Beispiel von Donny Hathaway, Your Song. Oder es heißt ja Your Song, wo er singt, I was singing in front of 10,000 people, but now I'm singing only for you. Remember when I'm gone, I wrote this song for you. Und er ist, glaube ich, ein Jahr später gestorben. Und das Lied hat er noch nicht mehr selber geschrieben, aber die Auswahl, also die Intention von ihm und die ganze Interpretation von Donny Hathaway, die zieht mir die Schuhe aus. Das finde ich so krass, weil der auch schwer depressiv war. Der ist unter anderem mit 34 gestorben, auf der Straße tot aufgefunden worden. Ein wahnsinnig gequälter Künstler, Musiker. Und es klingt so, als wenn er seinen eigenen Tod schon vorhersieht. Und dann der größten Liebe nochmal zu singen, am Singen, also es ist einer der besten Songs. Und er ist so ehrlich und ich finde, das habe ich auch bei Herbert Grönemeyer, Der Weg, diesen Song für seine Frau. Mhm. Ich glaube manchmal, und das ist das, was ich versuche manchmal, ganz nackt zu sein. Bei allen anderen Sachen bin ich manchmal zu laut, bin ich zu drüber oder sonst was. Aber bei der Musik, da kann ich ja wirklich mein Herz zeigen und wirklich die Ruhe und das alles versuchen auszuarbeiten. Das ist meine Plattform, um auch manchmal kitschig, ehrlich und verletzlich zu wirken. So. Und ich finde das wichtig, dass man sowas macht. Ich habe ein paar Songs, wo Markus Wiebusch mich dann immer früher angerufen hat. Das ist ja ein Blutbad, Olli Schulz. Wie kannst du sowas singen über armer Vater oder Engel? Ich habe schon öfter so eine
Blutbad,
Lieder.
Blutbad nennt er das?
Der sagt immer, so ein Blutbad. Also wirklich, was das tropft, das Blut ist ja viel zu doll oder viel zu seelen. Aber ich kenne wenig andere Songs, die mich so tief im Herzen berühren wie jeden Song, der wirklich aufrichtig und ehrlich getextet und gesungen ist.
Wir sind jetzt, wir gehen ja hier mal weiter in der Zeit, wir sind jetzt im Jahr 2018 beim Vorgängeralbum deines nun aktuellen Albums. Es trägt den Titel Scheiß Leben gut erzählt. Zunächst mal, mir gefällt der echt düstere Opener Du schockst nicht mehr.
Den liebe ich auch. Den mochte keiner. Ich liebe das. Auch wie Cat Frankie, das hysterisch brüllt dann noch am Ende. Finde ich voll geil.
Ganz toll. Als ich das da hörte, dann, wer ist denn das? Muss ich jetzt mal nachgoogeln. Ja klar, Cat Frankie, ja. Sehr schön. Ein weiterer Song, Ganz große Freiheit, handelt von einem Paar, das sich voneinander entfremdet hat. Wachsen handelt vom Scheitern. Im Song Skatspiel mit den Jungs tröstet sich der Protagonist seinen Trennungsschmerz in einer Skatrunde mit Kumpels. Also, ist Scheiß Leben ein Trennungsalbum?
Das ist eigentlich gar kein Album. Das war eigentlich ein Mixtape gedacht. Das Problem war, das sollte...
So
für
jetzt,
das,
so Hip-Hopper-mäßig.
Ja, das sollte eigentlich... Diese Platte wurde ja kaum im Studio aufgenommen. Das meiste wurde im Transporterraum alles aufgenommen mit Moses. Und diese Platte war eigentlich nur... Sollte einfach nur eine Mini-EP mit 8 Songs werden. Und damals hatte ich zu einem skandinavischen Herstellerkontakt, der wieder Tapes rausbringen wollte mit Walkman. Und ich wollte es als Mixtape, also als Tape rausbringen, diese Platte. Und dann hat das alles nicht hingehauen. Und dann hat auch noch meine Plattenfirma Trocadero das als richtiges Album angekündigt. Ich meinte immer, nein, es gibt dazu kein Video, keine Single. Und es sollte eigentlich gleich nächstes Jahr das Album, was jetzt gekommen ist, rauskommen. Dann kam aber Corona und die ganze andere Scheiße. Und es war eigentlich so geplant, dass dieses Album so eine EP nur wird. Und dann hat Moses gemeint, komm, wir machen da jetzt eine ganze Platte raus. Und dann ist dieser uralte Song Schmeckt wie Pisse riecht darauf gekommen. Und das war vielleicht eine der künstlerischen Entscheidungen, die ich heute bereue, weil das Lied ist wirklich geschrieben worden, da war ich 16 oder
das 17. Meine ich doch, das kenne ich doch von ganz
das,
früher.
Und das wollte ich auch gerade sagen.
Das fand ich, ohne dir zu nahe treten zu wollen, das fand ich damals immer schon doof.
Ich war natürlich. Das ist ja auch einfach.
Vielleicht war das sogar einer der Songtitel, den du mir einen Tag, als wir uns kennenlernten, genannt hast.
Jan, definitiv hast du diesen Song schon vor, ich sag, 25 Jahren gehört. Irgendwann in Mitte der 90er Jahre in irgendeinem Auto oder irgendwo. Wir können das ja auch beide nicht mehr so ganz. Es gab ja immer mal Momente. Auch bei dir in der Küche, in der KISS-Küche, saß ich ja auch.
In der Hamburger Talstraße.
In der Hamburger Talstraße, wo du mit Christoph und Rasmus zusammen gewohnt hast, saß ich ja auch öfter mal und habe mit der Gitarre Lieder gesungen. Du warst auch nicht immer da. Ich war auch viel mit Rasmus befreundet. Aber Rasmus hatte halt eine Kassette. Da habe ich halt wirklich so den Trucker-Song gemacht. Und was weiß ich, den Zombie-Song und den Song über St. Pauli. Und er hat das alles aufgenommen, aber die Kassette ist verloren gegangen. Und dann kam es auch noch später.
Tragisch.
Das sind so tragische Momente. Es gibt diese magischen Freestyle-Momente, wo du 30 Songs an einem Abend schreibst. Das, wenn du so beseelt bist und so voller Ideen, das habe ich jetzt auch nicht mehr so. Das hast du halt, das ist vor allem die Gnade der Jugend, wenn du so voller Leben und Ideen bist und so. Ja. Und so eine Momente gab es teilweise in meinem Leben. Und da habe ich halt viel sowas gefreestylt. Und da ist auch dieser Song Schmeckt wie Pisse riecht. Und Moses ist wirklich ein brillanter Produzent, aber ist kein Humorexperte. Und er fand das immer so witzig. Und er meinte, es ist auch so geil mit dem Flügelhorn. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, ach komm, scheiß, pack das darauf. Und ich würde es gerne wieder runternehmen. Weil ich weiß auch, dass die Zeit sich weiter gewandelt hat und dieses Lied Schmeckt wie Pisse riecht. Also eigentlich ist es so entstanden, das Lied, weil ich mit Markus Wiebusch, glaube ich, mal auch irgendwo essen war und irgendwas getrunken habe und ich habe gesagt, ey, das schmeckt wie Pisse riecht. Und dann meinte er, darüber machen wir einen Song. Ich glaube, so ist es tatsächlich entstanden. Mhm. Aber da war ich ganz jung, 18, 19. Ärgert mich ein bisschen, dass das da drauf ist, tatsächlich.
Aber das ergibt ja total Sinn, wenn du sagst, das sollte ein Mixtape werden, weil das wäre jetzt echt mal meine Kritik gewesen, nachdem wir uns ja so viel Honig um den Mund schmieren die ganze Zeit, dass das Album, ich dachte, was ist denn das? Ja, unentschlossen war jetzt mein freundliches Wort dafür. Und
dann gibt es noch den Song mit Ali Ass, so ein Hip-Hop-Song, der auch nur so halb gelungen ist, meiner Meinung nach. Und dann gibt's noch Wölfe, so eine Art Reggae-Song, die würde ich nie live spielen, der ist auch scheiße geworden. Also da sind auch ein paar Songs drauf. Das alles.
Und bist du so ein Typ, der sich dann da ewig drüber ärgert? Oder ist das so? Einfach dann.
Meine Grundprämisse ist, wir sind alle irgendwann tot und ein paar Stunden später erinnert sich nur noch ein paar Familienmitglieder an dich und das Leben geht vorbei. So ist es nun mal wirklich. Also ich habe dann nicht, auch mit diesen Sachen, ey, wenn Leute das nochmal im Fernsehen sehen, wie du da betrunken im Heidepark oder so, ich so scheißegal, Alter. Ich will da noch das große Hohe.
Also und die Kinder, ich hatte letztens so, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wo ich dieses Konzertdatum geschaut habe, wo wir uns kennenlernen. Wir haben da dieses Buch Tokotronik-Chronik und da gibt es so ein Bild drin, wo ich so einfach von der Bühne komme. Ist ein tolles Bild eigentlich mit Arne und Dirk da stehe und ich habe eine Zigarette in der Hand. Das ist ja schon, ich brauche ja schon ewig nicht mehr. Und ich blätter mit meinen Kindern das Buch so durch und dann sage ich, oh, da ist eine Zigarette da. Und ich fand das halt so krass. Und wie ist das so mit, weil deine Kinder können sich das ja auch alles angucken, wenn du da betrunken entertainst als Schulzkowski.
Ja, aber immerhin, lege ich mich mit dem Establishment immerhin noch an und habe da auch immer noch eine punkige Haltung. Ich glaube, in einem gewissen Alter werden die das auch noch irgendwie cool finden und sehen, dass ich zwar einerseits das mache und betrunkener bin, aber andererseits die Aktion eigentlich auch immer noch, wie du es selber auch gesagt hast, ganz geil war. Und man muss auch davon ausgehen, dass meine Tochter ist gerade hochmoralisch. Mit 14, 15 sind Kinder komplett moralisch so.
Ist ja gut, oder?
Finde ich super, finde ich total gut. Aber die wird auch noch mal eine andere Phase in ihrem Leben kriegen, wo die das vielleicht cool findet und irgendwann wird sich das auch versenden, wie alles, weil das Internet wird immer voller mit Videos und mit irgendwelchen Sachen. Und ich muss auch wirklich sagen, so schlimme Sachen habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mich auch nie, wie gesagt, in eine sexistische Richtung oder sowas. So, auch wenn ich so untenrum Humor oder so, war das nie mit Unterdrückung oder Mann-Frau-Bild oder irgendwas, sondern ich fand es immer irgendwie so eine Sachen, so irgendwie zu lachen, jemand anzulachen und so einen Pimmelwitz zu erzählen. Irgendwas Dummes, was eklig ist, auch wenn was komplett drüber ist, um auch genauso zu schocken, aber ich habe mir wenig vorzuwerfen, Jan.
Das ist sehr schön gesagt. Es lagen dann, du hast es ja gesagt, du hast es auch erklärt mit Corona, es lagen 6 Jahre.
Zwei Jahre waren Corona und dann kam dieses...
Die kann man abziehen, also 4 Jahre, ja.
Und in diesen 4 Jahren war eine Menge bei mir los. Und dann kommt auch dazu, dass ich diese ganze Zeit diesen Podcast gemacht habe. In der Corona-Zeit sogar fast täglich mit Jan Böhmermann. Dann verdient man auch ganz gutes Geld durch andere Jobs. Dann kriegst du hier mal eine Fernsehproduktion, dann machst du bei Wer steht mir die Show mit, dann machst du mal kurz eine Serie mit Heinz Strunk auf Mallorca, wo du eine nette Rolle hast und eine Woche auf Mallorca abhängen kannst. Und das alles lässt den Fokus von der Musik auch mal wegbringen eine Zeit lang. Ne? Und dann kam noch Corona dazu. Dann habe ich mich selber gefragt, bin ich noch Musiker? Kann ich das alles noch? Ich stand jetzt 2 Jahre nicht mehr richtig auf der Bühne, musste erstmal 2019, 20 oder 21 jetzt wieder Konzerte spielen, hatte so ein Erweckungserlebnis, 2 Tage ausverkaufter Stadtpark in Hamburg im Sommer in der Corona-Zeit, alle saßen mit Masken draußen da, aber es war eine so geile Energie, dass mir da an dem Abend klar wurde, natürlich machst du weiter mit.
Die Freilichtbühne im Stadtpark ist ja eh ein sehr schöner, freundlicher Ort.
Das waren 2
Ort.
Magische Abende da auch, ja. Und im Stadtpark, und dann habe ich für mich dann entschieden, natürlich machst du jetzt weiter und packst jetzt mal wieder ein bisschen Energie in diese Songs rein. Und das alles ist nicht so einfach, vor allem, weil ich habe auch gelernt, es gab 2, 3 Lieder bei der Scheißleben gut erzählt, die habe ich mit Ali Ass, mit dem Rapper, zusammengeschrieben, weil ich da irgendwie auch nicht fertig wurde. Und das haben die Leute gemerkt und ich unterschwellig auch. Die Songs funktionieren alle immer nur, wenn ich die selber schreibe. Ich muss das alles machen. Nur dann wird es auch erfolgreich. Und bei der neuen Platte habe ich alles selber geschrieben. Und dadurch ist das dann auch wieder so ein bisschen mehr so, wie die Leute das wollen, glaube ich. Oder wie ich das selber auch fühle und dahinter stehe.
Und jetzt bist du ja eigentlich mitten drin. Du warst gerade auf Tour und du wirst bestimmt auch noch Festivals spielen dieses Jahr, nehme ich mal an. Und bist du so ein Typ, der dann schon mit dem nächsten Album anfängt? Oder?
Ich weiß es gerade noch nicht. Ich habe schon 3 Lieder, aber du hattest den Roman von erwähnt. Ich habe tatsächlich den Fokus so ein bisschen ist darauf, weil ich möchte endlich mal diese Lesetour machen, wo ich dann auch so ein bisschen neidisch auch auf Dirk bin. Geht einfach mit einem Buch und 10 Unterhosen, 10 T-Shirts auf Tour und dann gehst du abends dahin, liest, klappst das Buch zu, schüttelst noch ein paar Hände und gehst ins Hotel und guckst eine geile Netflix-Serie. Das ist doch mega. Das ist doch voll die geile Sache zwischendurch mal. Anstatt immer dieses Abbauen und dann hier nochmal, wann fährt der Bus los? Um 3 Uhr nachts ist Buscall. Und so wie sie ganz Sachen, die dann auch alle da kommen, auf die kann ich auch mal eine Zeit lang verzichten. Hab schon 3, 4 neue Lieder, weiß nicht, wie schnell das jetzt geht mit der nächsten Platte, würde gerne noch eine machen, weiß aber auch nicht, wie lange ich das alles mache. Mal gucken. Ich wäre gerne irgendwann Frührentner. Ich finde nämlich auch, warum, das muss man gar nicht verheimlichen, ich weiß, dass das auch eine Liebe und Affinität, auch wenn du auch wie ich Familienvater bist, aber du bist ja auch jemand, der gerne die Zeit damit verplempert hat, eine gute Platte aufzulegen, ein gutes Comic zu lesen, ein gutes Buch und einfach in den Tag mal zu leben. Glaube ich jedenfalls, dass ich das Bild von dir noch so in Erinnerung habe. Und ein Teil dieser Sehnsucht, es heißt immer, was sind deine nächsten Projekte, was planst du jetzt? Mhm. Und ich mag auch Leute, die sagen, ich plane jetzt erstmal gar nichts. Ich möchte jetzt 3 Monate vielleicht mich einfach mal mit mir selber auseinanderzusetzen. Und deswegen ist man doch auch ein bisschen Künstler geworden, dass man nicht jeden Tag arbeiten wollte.
Das gerät völlig in Vergessenheit. Das ist schön, dass du das gerade so in diesem Internetzeitalter, absolut, wo jeder die ganze Zeit am Content liefern ist. Jeden Tag ja, ne? Jeden Tag und hier und da noch.
Als wenn es TikTok, ein hohes Gericht gibt an Leuten, die darauf warten, dass du jeden Tag irgendwas performen musst. Mhm. Als wenn man denkt, ganz einfach, Social Media aus der Hand legen eine Zeit lang, dann gibt es diese Welt für einen nicht mehr. Dann gibt es wieder diese normale Welt. Wir sind alle ganz schön geschädigt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber dieses ewige aufs Handy gucken, hier nochmal DMs checken in der U-Bahn. Warum willst du jetzt deine scheiß Instagram-DMs checken und so? Nee, das kann man einmal die Woche machen. Ich musste das auch erst lernen. Als ich Instagram ja raufgemacht habe, habe ich auch Stories gemacht, witzige Sachen und so. Aber ich glaube, große Kunst und auch wirklich Entscheidung oder, sag ich mal, Next Step für einen selber, kriegst du nur hin, wenn du dich der ganzen Sache eine Zeit lang entziehst. So. Und das wird immer schwieriger in der heutigen Zeit. Aber das muss man auch aushalten können. Und das war doch eigentlich, ich weiß nicht, aber wir sind ja Kinder der 80er, 90er Jahre. Du setzt dich hin, nimmst ein Mixtape. Ich habe damals viel gekifft, das will ich jetzt auch gar nicht glorifizieren. Joint gebaut, 90 Minuten Kassette, da Platten, CDs und für irgendeinen Freund oder eine Freundin 3, 4 Stunden mich hingesetzt auf dem Boden. Musikzeitung gelesen, Comics gelesen, alte Sachen, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, da nochmal ins Bücherregal ein bisschen rumgeguckt, dann die Platte aufgelegt. Dieses Leben, diese Art von Input sich sammeln, einfach nichts mit der Welt da draußen zu tun haben. Die Leute sind einem egal. Ich bereite mich jetzt auf meinen nächsten Angriff vor für die Welt da draußen. Im Angriff meine ich auf meine nächste und auch meine nächste persönliche Bewusstseinsstufe, indem ich jetzt erstmal ein bisschen lese, ein bisschen Musik höre, mich wieder inspiriere, und für die Welt da draußen gibt's mich gar nicht. Ich bin jetzt einfach nur ein Schatten von vielen, und das muss man immer wieder hinkriegen, in diese Welt einzutauchen und nicht auf einmal durch Reichtum, Prominenz oder so denken, du bist jetzt irgendwas Besseres geworden, weil du wirst dadurch meistens ziemlich ausgelutscht, weil du nicht mehr das tust, was du eigentlich am Anfang geliebt hast. Und das sind diese einfachen Sachen.
Das ist ein ganz, ganz schönes, weißt du, was das ist? Das ist ein ganz schönes Schlussplädoyer gewesen hier. Und damit sagst du natürlich auch, das war natürlich auch ein Plädoyer für die Leidenschaft zur Musik, und auch alle, die Fest und Flauschig regelmäßig hören, wissen ja auch da über diesen Podcast, dass du ein sehr großer Musikfan bist. Und deshalb möchte ich dich hier jetzt abschließend bitten, dass du mir jetzt spontan drei Songs für unsere Reflektor-Playlist nennst, egal ob alt oder neu, die du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst.
Okay, dann packe ich jetzt was Aktuelles auf die Liste, wenn ich darf.
Ja, jederzeit.
Weil wir müssen jetzt auch nicht immer, obwohl wir haben jetzt hier viel über Deutschpunk geredet. Und viele Deutschpunk-Bands gibt es leider gar nicht bei Spotify.
Ne? Das stimmt.
Es gibt viele, aber ich mache mal trotzdem was auf die Liste jetzt hier. Ich packe auf die Liste jetzt mal einen ganz neuen Song, den ich echt gerne mag, von Everything Everything, und zwar Cold Reactor. Das habe ich heute Morgen auf dem Weg hierher gehört. Den finde ich ganz toll. Dann packe ich noch ein bisschen Deutschpunk auf die Liste, und zwar, ich mag die neue Hammerhead-Platte richtig gerne.
Habe ich noch nicht gehört, muss ich natürlich noch machen.
Autofahrerhose.
Ja.
Kennst du, Autofahrerhose bringt mir den Kopf vom Scheuer Andi und von Dobrindt und stellt sie an die Wand. Also so aggressiv und so brutal und so geil. Es ist einfach, ich bin sowieso von der Band, also auch, muss man sagen, die letzten beiden Platten sind auch richtig schönes Geholze. Manchmal mag ich das.
Und mit Humor, aber mit einem guten Humor, weil er so
guter Humor.
Ich habe Probleme mit diesen neuen korrekten Deutschpunk-Humor, mit diesen ironischen Deutschpunk-Bands, ich nenne jetzt nicht ihren Namen.
So Pisse und sowas?
Ich sag keine Namen. Okay. Und
du bist nicht trans, nur weil du Biertitten hast, zum Beispiel. Das ist vom Pisse, fällt mir gerade ein.
Ich kenne das nicht so gut. Aber Hammerhead, also ich habe die vor ein paar Jahren live gesehen in der Köpi, und ich musste sehr viel lachen auch.
Hammerhead, ne? Ist super. Ja, gibt sowieso so viele gute Deutschpunk-Bands. LWS, Leberwohlstand. Kennst du die Platte noch? Just Confused?
Ganz großer Fan davon. Das erwähnen wir heute das letzte Mal Rasmus. Der hat sich immer gewundert, du so LWS, weil LWS war eins der ersten Konzerte, das ich im Störtebeker gesehen habe. Und für mich war der Jacke, der ja Sänger und Bassist ist, überhaupt singende Bassisten, immer gut für Lynyrd und so weiter. Und der war so ein richtiges Idol dann gleich für mich.
Für mich auch.
Und deshalb habe ich dann, ich hatte aber diese Platte nicht, und die hat Rasmus mir irgendwann geschenkt zum Geburtstag. Just Confused.
Das ist die geil. Die gibt es leider nicht bei Spotify.
Deutschpunk mit Metal-Einflüssen und diese tollen doppelstimmigen Gitarren-Soli. Die hatten diesen Gitarristen mit dem dicken Schnurrbart.
Ja.
Deshalb haben sich meine Freunde darüber lustig gemacht und fanden die Band dann tatsächlich nicht gut. Ich dachte damals schon, das ist doch jetzt völlig egal, wie jemand aussieht.
Fand ich auch.
Und Jacke habe ich später dann im Schlachthof Bremen kennengelernt.
Ich
auch.
Da kam er auf mich zu und meinte, ich bin nämlich der Sänger von LWS. Und ich so, Alter.
So ein netter Typ. Der hat sogar dann mal zusammen mit Sunny, unserem damaligen Mischer, 5 Live-Songs von uns abgemischt.
Der hat auch bei mir Sound oder irgendwas gemacht im Schlachthof. Hat er gearbeitet jedenfalls. Mhm. Und ich habe dann immer so, ey, wie geil. Und er so, ja, komm, ist jetzt auch. Also so ein ruhiger, cooler Typ, so sehr, sehr nett gewesen.
Typischer Bremer, ne?
Mhm. Ja. Ich habe gestern Abend nochmal diesen unglaublichen Song von dem verstorbenen Hamburger Musiker, also ich kam gar nicht aus Hamburg, ist in Hamburg gestorben, Tobias Gruben von Die Erde.
Oh ja.
Mhm. Diesen Song Heroin von ihm, der Song, wo er eigentlich zur Droge wehrt und aus der Sicht der Droge zu dir spricht, ist für mich der stärkste und beste Anti-Drogen-Song, den ich je gehört habe. Ich weiß nicht, ob Tobias Levin da auch schon mit dran beteiligt war an der Arbeit an diesem Song. Ich glaube, der hat Die Erde, hat er da mitgespielt oder produziert? Ich bin mir unsicher.
Der hat da auf jeden Fall mitgemischt. Ich glaube, mitgespielt. Gitarre wahrscheinlich.
Der ist ja 96 gestorben und irgendwie hat mir das am nächsten Tag jemand erzählt. Und ich war auch, glaube ich, mal beim Konzert. Ich habe so viel damals gesehen. Ich kann mich an so viele Sachen nur noch so halb erinnern. So, das liegt daran, dass ich damals viel gekifft habe und auch echt nicht sehr seriös gelebt habe. Und leider ärgere ich mich tatsächlich darüber, dass ich ein paar interessante Geschichten nur noch so halb rekonstruieren kann. Mhm. Und dieser Song Heroin von Tobias Gruben, beziehungsweise Die Erde, den packe ich auf die Liste, weil ich den einen unfassbar unheilvollen, bedrohlichen Song finde. Ein Meisterwerk irgendwie auf seine Art und Weise. Und der kommt auch noch auf die Liste von Reflektor.
Lieber Olli, damit ist es vollbracht. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große Freude.
Lieber Jan, vielen Dank für die Einladung.
Das war nun also Reflektor mit Olli Schulz. Für mich verging die Zeit wie im Flug und ich hoffe, für euch auch. Ich bin ganz glücklich über dieses Gespräch und darüber hinaus auch sowieso, weil Olli mir außerdem noch ein altes Toxoplasma-T-Shirt mit Donald-ähnlicher Ente drauf geschenkt hat. Ihm ist es zu klein geworden, der Mann ist ja ohnehin riesig. Mir passt es noch ganz knapp, es ist ein wenig zu klein, dennoch, ich werde es bald anziehen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hört euch gerne die begleitende Reflektor-Playlist an und wer möchte, der unterstützt mich im Club Reflektor, meinen Mitgliederbereich bei steadyhq.com. Den Link findet ihr in den Shownotes, dort gibt es monatliche Extrafolgen und vieles mehr. Außerdem könnt ihr mich mit eurer Stimme unterstützen. Reflektor wurde nämlich für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Unterhaltung nominiert. Also, wenn ihr möchtet, dann stimmt für mich ab. Ich würde mich sehr freuen. Den Link zur Abstimmung findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, so hört euch auch die begleitende Reflektor-Playlist an. Reflektor gibt es jeden Freitag. Gleich nächste Woche geht es hier weiter. Gemeinsam mit Kolja von der Antilopengang werde ich über die Musik von Tonsteine Scherben sprechen. Das wird spannend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Reflektor-Hören. Euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.